HR Info. Wissenswert.
Mit Heike Liesmann. Was ist der Unterschied zwischen einer Debatte und einer Diskussion? Es geht jetzt um mehr als Gerede. Es geht um die politische, die öffentliche Debatte. Ist sie der Schmierstoff im Getriebe einer Demokratie? Ja, auch das ist Teil einer Debatte, ein Beispiel aus dem britischen Parlament. Wir spannen heute einen weiten Bogen. HR Info wissenswert über Debattenkultur in Hessen, Deutschland, Europa und den USA.
Eine Debatte ist ein Streitgespräch, das im Unterschied zur Diskussion festen Regeln folgt, oft mit einer Begrenzung der Redezeit. Rede und Gegenrede wechseln einander ab und sollten aufeinander aufbauen. Im parlamentarischen Alltag trägt die Debatte zur inhaltlichen Vorbereitung vor einer Abstimmung bei.
Es war eine Initiative des damaligen Bundespräsidenten Johannes Rau im Jahr 2001. Junge Menschen sollten lernen können, wie man richtig argumentiert, sich präzise ausdrückt und auch zuhört. Seitdem gibt es bundesweit den Schülerwettbewerb Jugend debattiert. Ab Klasse 8 lernen Jugendliche den rhetorischen Nahkampf. Auch hessische Schüler üben das Debattieren miteinander und mit ihren Lehrern. Am 15. April findet das hessische Finale im Wiesbadener Landtag statt. Da, wo schon oft sehr heftig debattiert wurde. Bianca von der Au hat hessische Abgeordnete und den stellvertretenden Ministerpräsidenten zur hessischen Debattenkultur befragt.
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, grüner Schatten über Hessens Wirtschaft. Herr Al-Wazir, er nennt sich selbst zum Wirtschaftsminister. Meine Damen und Herren, was ist das für eine selbstherrliche, was ist das für eine arrogante und was ist das für eine respektlose Haltung gegenüber Wählerinnen und Wählern?
Grüner Schatten. Also ich weiß ja nicht, welche bewusstseinserweiternden Mittel Sie heute Morgen genommen haben. Aber Schatten sind immer noch schwarz, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU. Und schwarze Schatten haben wir über der hessischen Wirtschaft.
Hessens CDU und Grüne in der Debatte. Politiker beider Parteien schenkten sich rhetorisch lange nichts, bis sie schließlich die Regierungsverantwortung gemeinsam übernahmen. Tarek Al-Wazir, zuvor Fraktionsvorsitzender der Grünen und heute tatsächlich Wirtschaftsminister, war einer der schärfsten Wortführer in der parlamentarischen Debatte.
Also zuallererst mal muss man sagen, wir haben im hessischen Landtag traditionell eine ziemlich heftige Debattenkultur gehabt, wo man zwischen den unterschiedlichen Lagern immer sehr kräftig und heftig aufeinander eingeschlagen hat. Und ich war lange Jahre Teil davon, aber mir ging es zunehmend so, dass ich mich darin unwohl gefühlt habe.
Seit Januar 2014 ist Al-Wazir Minister in der schwarz-grünen Regierung und stellvertretender Ministerpräsident. Er hat seine Scharfzüngigkeit zwar nicht verloren, kann ihr aber nicht mehr ganz so freien Lauf lassen wie in der Opposition.
Das ist für mich fast das Härteste auf der Regierungsbank. Erstens, dass man nicht mehr dazwischenrufen darf. Und dass man sich auch immer überlegen muss, dass alles, was man sagt, ein 100-mal höheres Gewicht hat als vorher.
Aber bei mancher Rede im Plenum geht mit Herrn Minister Al-Wazir doch noch der Parlamentarier durch.
Allerdings geht nicht alles gleichzeitig, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man nicht nur Anträge mal eben mit einem dreckigen Dreizeiler rausrotzt, sondern an der Umsetzung arbeitet, meine sehr verehrten Damen und Herren.
So. Herr Minister, ich darf Sie doch bitten.
Ja.
Herr Minister, ich darf Sie doch bitten, den parlamentarischen Sprachgebrauch hier im Parlament zu pflegen.
Gut. Ja, Herr Präsident.
Die parlamentarische Arbeit lebt von Rede und Gegenrede zwischen Regierung und Opposition. Das wirkt zum Teil ritualisiert und einstudiert. Doch galt der Hessische Landtag mal als das härteste Parlament der Republik. Hier wurde, metaphorisch gesprochen, nicht nur mit dem Florett gefochten, sondern auch mit der Axt geschlagen.
Das ist ein gesellschaftlicher Skandal. Das, was Sie machen, ist 10-mal schlimmer und dramatischer in den Auswirkungen. Deswegen Heuchelei pur, was Sie heute hier machen.
Ein unglaublicher Vorgang, Dr. Jung. Ein unglaublicher Vorgang.
Offensichtlich haben Sie hier überhaupt nicht aufgepasst oder waren teilweise geistig nicht anwesend.
Es geht Ihnen, Herr Kollege Dr. Jung, um Spaltung und Scharfmacherei. Und das ist der Skandal, mit dem wir es hier zu tun haben.
Ein Beispiel aus einer Landtagsdebatte von 2004. Horst Klee, gelernter Landschaftsgärtner, ist seit über 20 Jahren Abgeordneter der hessischen CDU und hat in Sachen Debattenkultur einiges miterlebt.
Der Hessische Landtag hat den Ruf deshalb, weil die einzelnen Positionen der Parteien nun wirklich oft sehr weit auseinander waren. Also die CDU Hessen galt immer als die Partei Alfred Drecke, leicht rechts angehaucht, konservativ. Stahlhelm-Fraktion wurden wir oft beschimpft. Und das war das Feindbild, was die anderen hatten. Und daher waren die Auseinandersetzungen auch deshalb so, weil auf der anderen Seite auch die CDU, die anderen, zum Beispiel haben wir ja übelste Debatten auch mit den Grünen durchgeführt, unser jetziger Koalitionspartner.
Aber auch die FDP hat gerne gegen die Grünen Stimmung gemacht. Jörg-Uwe Hahn, damals Fraktionsvorsitzender der FDP.
Wir bekämpfen, wo wir nur können, diese Politik der Grünen, unser Land, unseren Staat zu Multikulti zu ändern und sei es auch über Kriminalitätsimport. So etwas, meine sehr verehrten Damen und Herren, so etwas akzeptieren wir nicht.
Horst Klee ist mit seinen 75 Jahren Alterspräsident. Außerdem sitzt er im Ältestenrat, einem Gremium, das immer dann schlichtend eingreift, wenn eine Debatte aus dem Ruder läuft. Und das war früher häufiger der Fall.
Wir hatten manche Plenarsitzungen, da ist der Ältestenrat 2-3 Mal zusammengetreten, um zu glätten, um zu klären, was hat er gesagt, Protokollauszug, wir wollen noch mal hören, wir wollen noch mal sehen, hat er das wirklich gesagt.
Ihre Reaktion macht es jetzt auch deutlich, dass es Ihnen nicht um Ernsthaftigkeit, sondern um Klamauk geht, meine Kollegen von den Grünen. Sonst sind Sie mal ruhig.
Gute Debatten sind eine Voraussetzung für lebendige Demokratie. Debattieren heißt Stellung beziehen, Gründe nennen, Kritik vortragen, gegen und miteinander. Die Debattierenden sollten sich präzise ausdrücken können und einander zuhören. So steht es in einem Text des bundesweiten Schülerwettbewerbs Jugend debattiert. In der Praxis sieht es oft anders aus. Janine Wissler, Fraktionsvorsitzende der Linkspartei.
Also da würde ich sagen, kann der Hessische Landtag von Jugend debattiert noch eine ganze Menge lernen. Also ich glaube, dass wir keine Kultur des Zuhörens haben und dass das ja auch teilweise absichtlich gemacht wird, also absichtlich dem Redner gezeigt wird, dass man es einen nicht interessiert, was er sagt, also durch demonstratives Zeitungslesen, demonstratives laut miteinander sprechen.
Janine Wissler gilt als hervorragende Rednerin. Sie kam 2008 mit damals 27 Jahren als jüngste Abgeordnete in den Hessischen Landtag. Das Debattieren hat sie Learning by Doing gelernt. Sie sagt, Welpenschutz hatte sie keinen.
Ich habe halt relativ schnell gemerkt, dass hier im Parlament irgendwie so die Macht des Arguments eigentlich gar nicht da ist. Also die meisten gehen mit einer Meinung rein und gehen mit der gleichen Meinung wieder raus. Und wenn eine Regierungsfraktion einen Gesetzentwurf vorlegen, dann kann man halt die besten Argumente dagegen bringen. Im Regelfall ändert man nicht mehr viel dran.
Der CDU-Abgeordnete Horst Klee sagt, die eigentlichen Debatten fänden oft im Hintergrund statt.
Oft ist es ja so, dass der Landtag das Schaufenster nur ist für Debattenbeiträge, die schon in Arbeitskreisen, Ausschüssen, nicht öffentlich schon debattiert worden sind und wo man nur noch einmal nach draußen die Dinge bringt. Und da besteht immer die Gefahr, dass ein bisschen überzogen wird, ein bisschen überdreht wird und dass es mehr, Fishing for Compliments, also dass man denkt, guckt, applaudiert denn hier niemand oder so.
Dass es dabei oft gar nicht um die Inhalte geht, sondern darum, welcher Partei der Redner angehört, auch das ist Teil der politischen Debattenkultur, nicht nur im Hessischen Landtag. Und das bedauert manchmal sogar Volker Bouffier, zumindest seit er den Rollenwechsel vollzogen hat, vom schwarzen Sheriff im Innenministerium zum Landesvater.
Bei aller Ritualisierung solcher Debatten müssen wir denn wirklich dieses Spiel so machen, dass egal, was da vorne einer erzählt, grundsätzlich man nicht in der Lage ist zu sagen, ja oder nein? Ich finde das schade.
Über die Debattenkultur im Hessischen Landtag. Ein Beitrag von Bianca von der Au. Hoch her bei Debatten geht es in Großbritannien. Ein festes parlamentarisches Ritual und doch wirkt es anarchisch. Gabi Biesinger.
Mittwochmittags, kurz vor 12, geraten britische Premierminister gerne ins Schwitzen. Tony Blair hat das zugegeben und auch David Cameron spricht von Herzklopfen.
There isn't a Wednesday that you don't feel total fear and trepidation about what is about to happen. You think, have I got to do this again?
Man kriegt es mit der Angst zu tun, weiß nicht, was einen erwartet und fragt sich, muss ich das wirklich wieder durchstehen? Mittwochmittags um 12 stellen sich Premierminister traditionell der Fragestunde im Parlament und müssen sich gegen eine Mauer aus Lärm durchsetzen. Für Ruhe sorgen sollte eigentlich der Speaker, Parlamentspräsident John Bercow, aber der steht meistens auf verlorenem Posten. Seine Ordnungsrufe verhallen, es ist viel zu laut. Der Premierminister sollte nicht gezwungen sein zu schreien, um sich verständlich zu machen, mahnt Bercow.
The decibel level is far too high. The Prime Minister shouldn't have to shout to make himself heard.
Man weiß, dass die Mauer aus Lärm System hat. Das Parlament, in dem sich Regierung und Opposition gegenüber sitzen, ist auf Konfrontation angelegt. Cameron wird von seinen Klakören, dem sogenannten Q-Team, angestachelt, von besonders stimmgewaltigen Abgeordneten, die die Opposition einschüchtern sollen. Und dann schlägt der Premierminister wenig zimperlich zu, wenn er die Truppe um Labour-Chef Miliband auf der Bank gegenüber murmelnde Idioten nennt.
Which we wouldn't have if we listened to the muttering idiot sitting opposite me.
Bei Labour passiert natürlich genau dasselbe und Speaker Bercow pickt sich gerne mal einzelne Brüller heraus. Einem vorlauten Labour-Abgeordneten empfahl er Yogastunden.
Mr. Blenkinsop, you're yelling across the chamber. Be quiet. Quiet. Calm yourself. Take up yoga.
Bei einer Umfrage erklärten 2/3 der befragten Briten, sie seien überzeugt, den Politikern gehe es vor allem um Show und nicht so sehr um Politik. Auch unter den Parlamentariern ist die Debattenkultur umstritten. Der konservative Jacob Rees-Mogg meint, das Parlament sei doch zu Recht eine Theaterbühne für Politiker.
Prime Minister's questions is the theatre of politics. And that's quite right. It can't all be done in dusty committee rooms. You think your opponents are wrong and what they would be damaging to the nation's interest. You have to do it with some passion and some verve.
Nicht alle Entscheidungen können in verstaubten Hinterzimmern getroffen werden. Und wenn dein politischer Gegner falsch liegt und dem Land schadet, dann muss man dem vehement und leidenschaftlich entgegentreten. Eine Politikerkollegin von der Labour-Opposition sieht das völlig anders.
The behavior in there is just disgusting. I mean, really embarrassingly juvenile.
Dieses Verhalten ist einfach abstoßend, diese halbstarke Schreierei. Und die Tatsache, dass das vor allem 50, 60-jährige Männer sind, macht die Sache nicht besser. Widerlich.
It's just distasteful.
Unsere Londoner Korrespondentin Gabi Biesinger über die britische Tradition der Debatte. In den USA gehört das Debattieren zum politischen Geschäft wie das Amen in die Kirche und treibt zuweilen absurde Blüten wie den 21-Stunden-Redebeitrag eines Senators. Abgesehen davon, die amerikanische Kultur der Debatte ist uns in Europa durchaus Vorbild, siehe die Fernsehduelle und Jugend debattiert. Sabrina Fritz berichtet.
Our first point. Granting free tuition is not free.
In der Cafeteria der Chavez Realschule liefern sich Carolyn und Ellen ein Rededuell. Das Thema Schulgebühren ja oder nein. Beide haben es in die letzte Runde des Debattenwettbewerbs der Schulen in Washington D.C. geschafft. Carolyn ist überzeugender. Sie belegt ihre These, Schulgebühren sind besser, mit Zahlen und mit Leidenschaft. Das macht einen guten Redner aus, sagt Julian Dutson, der an der Schule Debattiertraining gibt.
Well, number one is dedication.
Das Wichtigste ist Hingabe. Du kannst verlieren oder gewinnen, aber du musst lernen, damit umzugehen und stolz auf das sein, was du erreicht hast.
Ein guter Redner muss sich in das Thema einarbeiten, recherchieren und begreifen. Es geht darum, die Jury zu überzeugen und nicht den Konkurrenten zu schlagen, erklärt der Debattentrainer. Und er darf nicht nervös werden.
To be able to speak publicly in front of a group and not to get too nervous.
Die USA haben eine ausgeprägte Diskussionskultur. In nahezu jeder Schule gibt es Debattieren als Unterrichtsfach. Schon im Kindergarten lernen die Kleinen, Vorträge zu halten. Zumindest wer Präsident der Vereinigten Staaten werden will, sollte gut argumentieren können. Denn der Weg ins Weiße Haus ist gepflastert mit Debatten. Historisch sind die Wortduelle zwischen Abraham Lincoln, dem späteren Präsidenten der USA, und dem demokratischen Senator Douglas über die Abschaffung der Sklaverei. Eine Frage, die das ganze Land spaltete. Berühmt auch das Fernsehduell zwischen Richard Nixon und dem jungen Herausforderer John F. Kennedy.
Republican candidate Vice President Richard M. Nixon and the Democratic candidate Senator John F. Kennedy.
Diese Debatte zeigte, dass es bei einem Schlagabtausch nicht nur um den Inhalt geht, sondern vor allem um den Auftritt. Nixon sah blass aus und schwitzte stark. Kennedy wirkte dagegen jung und gesund und gewann am Ende die Wahl. Seitdem ist das Fernsehen in den USA der entscheidende Wahlkampfhelfer. Die Kandidaten müssen sich durch Vorwahlkämpfe im ganzen Land schlagen und am Ende mindestens 4 Fernsehduelle mit dem Herausforderer überstehen. Einer der besten Redner der Vereinigten Staaten ist Präsident Obama. Bei einem Wahlkampfduell mit Hillary Clinton zeigte er, wie wichtig es ist, die Fakten parat zu haben. Er belehrte seine Herausforderin, wer $96,000 im Jahr verdient, gehört nicht mehr zur Mittelklasse, sondern zur Oberschicht.
That only 6% of Americans make more than $97,000 a year. So 6% is not the middle class, it's the upper class.
Die zumindest längste Debatte in den USA ist der Filibuster. Er gibt den Senatoren das Recht, so lange zu sprechen, wie sie wollen, wenn sie ein Gesetz blockieren wollen. Ted Cruz, der Senator von Texas, sprach vor 2 Jahren 21 Stunden am Stück gegen die Krankenversicherung für alle Amerikaner. Beim Filibuster geht es nicht um den Inhalt, es geht einfach nur darum zu reden. Ted Cruz las zwischendurch ein Kindergedicht vor über Eier, Schinken und Hühner.
I do not like them in a house. I do not like them with a mouse. I do not like them here or there. I do not like them anywhere.
Wie vieles in den USA ist auch die Debatte zu einem Geschäft geworden. Es gibt unzählige Kurse und Fortbildungen. Aber Talent und Gene gehören auch dazu, wenn man ein guter Redner sein will. Dante de Blasio, der Sohn des Bürgermeisters von New York, hat gerade den Landeswettbewerb des Staates New York gewonnen in der Kategorie politische Debatte. Ein guter Redner zu sein, hilft jedenfalls in allen Lebenslagen, findet der Debattentrainer Julian Detzen. Debattieren ist wichtig. Man muss über alles mit Menschen argumentieren. Zum Beispiel auch, wer macht den Abwasch am Abend, wenn man müde ist.
Ob im Alltag oder in der Politik, je klarer jemand argumentieren kann, umso besser. Im Europaparlament erscheinen die Debatten oft wenig übersichtlich. Genau das kritisieren die Europaskeptiker und mischen doch kräftig mit. Tom Weingärtner über Gepflogenheiten im EU-Parlament.
Parlamentspräsident Martin Schulz hat es nicht immer leicht mit den 750 Abgeordneten, die sich einmal im Monat in Straßburg versammeln. Nur wenige halten sich an die vereinbarten Redezeiten. Die meisten Parlamentarier kommen nur für wenige Minuten zu Wort. Für grundsätzliche Statements kann das genug sein.
We don't want that flag.
Wir wollen weder diese Fahne noch eine Hymne, wir wollen keine europäischen Pässe und keine politische Union, sagt der Anführer der Euroskeptiker, der Brite Nigel Farage. Die meisten Abgeordneten seiner Fraktion lehnen die EU ebenso grundsätzlich ab wie die Neofaschisten des französischen Front National oder ein Teil der Linken und Kommunisten aus unterschiedlichen Gründen, versteht sich. Früher fristeten die Euroskeptiker eine wenig beachtete Existenz am Rande der europäischen Bühne. Inzwischen stellt jeder 4. Europaabgeordnete die EU grundsätzlich in Frage. Ein großes Problem der politischen Debatte in Europa besteht darin, dass insbesondere die Regierungen in Brüssel anders auftreten als vor dem heimischen Publikum. Zu Hause verteufelt man gerne die europäische Bürokratie. Im Ministerrat fordert man neue Vorschriften von derselben Bürokratie. Die neue EU-Kommission will von ihren bürokratischen Kompetenzen allerdings zurückhaltender Gebrauch machen als in der Vergangenheit. Gut so, sagt der Europaabgeordnete Herbert Reul. Oft seien die Produkte der Eurokraten
wie Kabarett, voller Witz und Humor, aber wirklicher Unsinn.
Kritik am Detail gehört nicht zu den Stärken des politischen Geschäftes auf europäischer Ebene. Neue Richtlinien und Verordnungen versprechen mehr öffentliche Aufmerksamkeit, als dafür zu sorgen, dass sie auch umgesetzt werden. Die Debatten in Straßburg leiden darunter, dass die Abgeordneten in ihrer Muttersprache sprechen und zum Beispiel Witze auch von exzellenten Dolmetschern nur selten richtig übersetzt werden können. Abgesehen davon, dass der Sprache Unkundige erst lachen, wenn der Redner schon bei der nächsten Pointe ist.
Es steht sogar im Grundgesetz. Debatten sind eine demokratische Pflicht in der Bundesrepublik Deutschland. Kein Gesetz wird rechtskräftig, das nicht zuvor vom Bundestag debattiert wurde. Aber welche Debatten haben es ins öffentliche Bewusstsein geschafft? Die Stammzellendebatte oder die Debatte um Sterbehilfe gehören wohl dazu. An 2 weitere der vielleicht prägendsten Debatten in Deutschland erinnert Florian Schwinn.
No one wants war.
Niemand wolle Krieg, sagte der US-amerikanische Außenminister auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2003. Aber das Risiko des Krieges müsse abgewogen werden gegen das Risiko, nichts zu tun.
But the risks of war to be balanced against the risks of doing nothing.
Als der deutsche Außenminister Joschka Fischer auf die Bühne trat, hielt er sich zunächst noch an die Konventionen und sprach zur Sache. Er formulierte seine Bedenken.
Wenn man abwägt zwischen den Risiken eines Krieges und dem Risiko, das Irak heute darstellt, sind wir schon so weit, dass wir sagen können, wir haben alle anderen Mittel erschöpft. Und da bin ich der Meinung, wir haben mitnichten alle anderen Mittel erschöpft.
Es war wohl eine körperliche Reaktion des US-Kollegen auf Joschka Fischers Bedenken, eine als arrogant interpretierbare Ablehnungshaltung, die den Deutschen sein Redemanuskript vergessen und in die Sprache des Gastes wechseln ließ, in der er das deutsche Nein zum Krieg unwiderruflich formulierte.
Excuse me, I'm not convinced. This is my problem. And I cannot go to the public and say, oh, well, let's go to war because there are reasons and so on, and I don't believe in that.
Excuse me, I'm not convinced. Verzeihen Sie, aber ich bin nicht überzeugt. Ein Satz, der ebenso in die Geschichte einging wie das berühmte J'accuse, ich klage an, des Émile Zola. Manchmal sind es wenige Worte, die eine Debatte prägen. Dass Joschka Fischer damals 2003 noch anfügte, dass er an die Bedrohung nicht glaube und deshalb die Deutschen nicht zum Waffengang auffordern könne, tat schon nichts mehr zur Sache, für die Debatte. Für die Deutschen schon, denn ihr Außenminister hatte der Mehrheit wohl noch nie so aus der Seele gesprochen. Dabei hatte er zusammen mit dem SPD-Kanzler Gerhard Schröder die Bundesrepublik 4 Jahre zuvor in den ersten bewaffneten Einsatz nach dem Zweiten Weltkrieg geführt. Die militärische Aufrüstung Nachkriegsdeutschlands war immer von breiter Ablehnung bestimmt. Die Debatte um die Wiederbewaffnung und die Gründung der Bundeswehr dauerte 7 Jahre. Und mit der Göttinger Erklärung von 1957 initiierten die deutschen Väter der Atombombe, die Nobelpreisträger Otto Hahn, Werner Heisenberg und Max Born, die bundesdeutsche Friedensbewegung, die in den 80er Jahren Hunderttausende auf die Straßen brachte und die Debatten um die atomare Aufrüstung in Westdeutschland befeuerte.
Die Bilder, die uns seit Freitag erreichen, machen ein geradezu apokalyptisches Ausmaß der Zerstörung deutlich. Und sie lassen uns verstummen. Denn die Ereignisse in Japan, sie lehren uns, dass etwas, was nach allen wissenschaftlichen Maßstäben für unmöglich gehalten wurde, doch möglich werden könnte.
Es war die Atomkatastrophe von Fukushima, die das Ende einer 40 Jahre währenden Auseinandersetzung in der Bundesrepublik einläutete. Das Ende der Debatte um den Atomausstieg. Bundeskanzlerin Angela Merkel verkündete, nur 3 Tage nach dem sogenannten Super-GAU im tausende Kilometer entfernten Japan die Überprüfung aller deutschen Atomkraftwerke und wenig später die Abschaltung der ältesten Reaktoren. Schon seit der Reaktorkatastrophe im damals sowjetischen Tschernobyl, 25 Jahre vor Fukushima, war die Mehrheit der Deutschen gegen die Nutzung der Atomtechnologie. Viele Demonstrationen, Blockaden und Debatten später war es plötzlich auch die Kanzlerin. Und das mit einer Begründung, die staunen ließ. Als die Physikerin Angela Merkel ihren persönlichen Atomausstieg und damit den des ganzen Landes damit begründete, dass etwas bis dato als wissenschaftlich unmöglich Erscheinendes nun doch geschehen sei, die atomare Katastrophe nämlich, da war das bereits zum 4. Mal geschehen. Nach Sellafield 1957, Harrisburg 1979 und Tschernobyl 1986, nun 2011 in Japan. Egal. Angela Merkel hatte nach Fukushima erkannt, dass die Atomtechnologie nicht beherrschbar ist.
Wer das erkennt, muss die notwendigen Konsequenzen ziehen. Wer das erkennt, muss eine neue Bewertung vornehmen. Und deshalb sage ich es für mich, ich habe eine neue Bewertung vorgenommen.
Auch so kann eine 40 Jahre währende Diskussion beendet werden. Trotz der möglichen Beteiligung aller müssen Debatten keineswegs demokratisch sein. Am Ende reicht ein einfaches Basta.
Ein Blick auf 2 wichtige deutsche Debatten war das von Florian Schwinn. Viel Show, manchmal ein Basta. Das ist der politische Alltag der Debatte. Bei Jugend debattiert geht es da wesentlich konstruktiver zu. Am 15. April im Hessischen Landtag ist das Landesfinale von Jugend debattiert. Das war HR Info wissenswert über Debattenkultur. Die Sendung finden Sie als Podcast auf hrinforadio.de. Alle Beiträge stehen hessischen Lehrern und Schülern als Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Bei Wissen hronline.de.